ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete heute und für die kommenden 4 Wochen Tim Deisinger in seiner Urlaubszeit. Wir sprechen hier bei Was tun, Herr General, über den Krieg in der Ukraine, über die militärischen Entwicklungen natürlich und auch darüber, welche Auswirkungen dieser Krieg politisch hat bei uns in Deutschland und in Europa. Und unser Experte dafür ist wie immer der ehemalige NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Erl. Schön, dass wir hier sind.
Ja, ich freue mich auch. Das letzte Mal war ja im Juni. Wir sprechen, wie auch damals, heute wieder über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet und dabei auch über die Frage, ob die russische Offensive denn nun verpufft ist oder nicht, wie es die Zeitung mit den großen Buchstaben und den kurzen Sätzen vergangene Woche getitelt hat. Wir wollen auch über die Frage sprechen, wie und warum Russland die Satellitennavigation von Schiffen und Flugzeugen stört. Recht prominent ist ja da das Flugzeug der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ich sag mal, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wir sprechen natürlich auch über den Stand auf der weltpolitischen Bühne, zum Beispiel wie Verhandlungen für ein mögliches Kriegsende gedeihen und wie wir die Geschlossenheit von Russland, China und auch Indien zu verstehen haben, die sie gerade groß auf dem Gipfeltreffen in Tianjin demonstriert haben. Die Aufzeichnungszeit dieser Folge, Nummer 283, ist Mittwoch, der 3. September 2025. Es ist jetzt 13.12 Uhr, genau. Veröffentlichung ist dann am späten Nachmittag in der ARD Audiothek und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Herr Bühler, lassen Sie uns wie so oft auf die Lage im Kriegsgebiet zu Anfang schauen. Vielleicht beginnen wir der besseren Strukturierung halber mit einem kleinen Überblick, wie die Lage generell in den umkämpften Gebieten ist. Wenn man Valery Gerasimov glaubt, das schicke ich noch vorweg, dann müssen die Landkarten ja eigentlich schon neu gezeichnet werden und die Länder umbenannt. Denn am Wochenende machte da eine Aufnahme die Runde, in der Gerasimov, das ist der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine, vor einer Karte sitzt. Und auf dieser Karte sind neben den bereits von Russland beanspruchten Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja, auch die Oblaste Mykolaiv und Odessa, also bis an die Westgrenze der Ukraine zur Republik Moldau, markiert und als Neurussland betitelt. Was hat das zu bedeuten?
Also Neurussland umfasst nach Auffassung Putins die 4 Oblaste, die immer jetzt im Gespräch sind, Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Und die Krim natürlich, sowie die Regionen Odessa und Mykolaiv. Also insgesamt die Küste der Ukraine zum Asowschen Meer und auch zum Schwarzen Meer. Das ist die Meinung der politischen Führung Russlands, des politischen Kopfs dieser Aggression, nennen wir ihn beim Namen Putin. Und muss deshalb wohl auch von seinem obersten militärischen Führer Gerasimov geteilt werden, der Generalstabschef der russischen Armee. Und das Zeigen dieser Karte, das war sicher kein zufälliges Versehen oder so, sondern das war bewusst gemacht. Anders funktioniert dieser Generalstab nicht.
Das heißt, Russland stellt sich, vielleicht kann man es auch so konkret sagen, eine Ukraine ohne Zugang zum Meer vor.
Genau. Und insgesamt waren das ja von Anfang an die operativen Ziele, also von 2022 an, bis klar war, dass Russland aufgrund eigener Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen seine operativen Zielsetzungen zurückschrauben musste. Und dem folgte dann der Rückzug der russischen Kräfte zunächst aus Sumy und Kiew und aufgrund des hartnäckigen Widerstands der Ukraine vor Kiew, einer der Wendepunkte in diesem Krieg, und später durch die ukrainischen Gegenangriffe aus Teilen Chersons bis zum Dnipro und aus der Region Kharkiv, alles im Jahr 2022. Aber man muss auch sagen, die Kriegsziele blieben immer dieselben, mit den Codewörtern Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine insgesamt umschrieben. Nun fühlt man sich offensichtlich politisch stark genug, um zu anfänglichen Zielen zurückzukehren, operativen Zielen. Deshalb wurde diese Karte gezeigt, wenn sie auch nur gezeigt wurde und nicht mit Wort unterlegt worden ist. Das muss man auch dazu sagen. Gerasimov zog Bilanz in einer Pressekonferenz über die russischen Operationen in diesem Jahr und kündigte für den Herbst weitere Anstrengungen an, um die Kriegsziele zu erreichen. Nachdem die Operationslinie Verhandlungslösung, wie ich sie nenne, zurzeit schwächelt und es unwahrscheinlich ist, dass man darüber seine Kriegsziele erreicht, setzt man umso mehr jetzt auf die militärische Karte.
Okay, dann verstehen wir diese Karte, die da hinter ihm hängt, vielleicht zunächst mal als visuelle, aber nicht sprachlich formulierte Absichtserklärung, wenn ich Sie da richtig interpretiere, Herr Bühler. Aber was hat er denn auf diesem Militärbriefing oder wie auch immer man das nennen kann, tatsächlich en Detail gesagt?
Ja, das war eine Bilanz der letzten 8 Monate, also von Januar an. Interessant ist die Behauptung Gerasimovs, Russland habe seit Januar 3.500 Quadratkilometer, also 0,4% der Gesamtfläche der Ukraine erobert. Medien hierzulande haben, das werden Sie gesehen haben, vielfach die Sprache einer Nachrichtenagentur übernommen, dass man diese Angaben unabhängig nicht überprüfen könne. Also das Institute for the Study of War, ISW, und die Kartenplattform Deep State konnten das schon. Also das ISW spricht nur von 2.350 Quadratkilometer. Deep State sprach davon, dass Russland zum ersten Mal seit 2022 wieder 19% der Gesamtfläche der Ukraine kontrolliere. Also sie stehen an dem Punkt, wo sie im April, Mai 2022 schon mal standen, rein von der Fläche her betrachtet. Die russischen Militärblocker konnten das auch besser überprüfen, denn die kommen zu ähnlichen Ergebnissen und kritisieren Gerasimov, falsche Zahlen präsentiert zu haben. Sie fordern Aufklärung, wer für diese falsche Information verantwortlich sei. Das ist schon bemerkenswert, denn seit Kriegsbeginn gilt ja in Russland eine Strafe von 10 Jahren, wenn man die Armee und die Armeeführung kritisiert. Aber sie können sich das offenbar erlauben, weil sie grundsätzlich den Kriegskurs von Putin unterstützen, mehrfach schon vom Verteidigungsminister ja eingeladen worden sind zu Besprechungen und auch von Putin, in einem Fall zumindest, von dem ich weiß, ebenfalls eingeladen worden sind.
Dann, ich habe das auch eingangs schon erwähnt, wäre es vielleicht Zeit für einen, naja, ich nenne das jetzt mal Realitätscheck. Wir müssen ja nicht den Duktus der Bild-Zeitung übernehmen, die das dann Frontcheck nennt, aber ein bisschen ins Detail können wir ja noch gehen, wie wir das ja eigentlich auch immer machen hier im Podcast. Die Bild-Zeitung hat getitelt: So ist Putins Sommeroffensive gescheitert. Ich möchte noch ein Zitat daraus bringen. Wer dachte, Russlands Invasionsstreitmacht stünde kurz vor dem Sieg und die Verteidigung der kriegsmüden Ukraine würde endgültig zusammenbrechen, sieht sich getäuscht. Vielleicht, bevor wir dann wirklich die Punkte entlang der Front abarbeiten, wie sehen Sie das? Wahrscheinlich ähnlich oder haben Sie ein Problem mit diesem Begriff Sommeroffensive?
Ja, da habe ich tatsächlich ein Problem damit. Aber ich glaube, dass wir jetzt nicht die Bild-Zeitung zu sehr kritisieren sollten. Die Informationen, die hier gegeben werden, die sind in der Regel schon richtig. Nur die gleiche Zeitung hat noch vor 2 Wochen getitelt: Frontdurchbruch in der Ukraine, Russen stürmen ukrainische Stellungen. Das hatte ich mit Herrn Deisinger besprochen. Und damit bei einigen den Eindruck erweckt, nun sei alles vorbei. Gemeint war dieser taktische Einbruch in die ukrainische Frontlinie nördlich von Burgovsk. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Grundsätzlich habe ich Probleme bei solchen Bilanzen und deren Bewertung. Man weiß ja nicht, was man als Erfolg oder als Misserfolg betrachten muss, weil man die Ziele nicht kennt, also keinen Maßstab hat. Was soll in welcher Zeit oder sollte in welcher Zeit, in welchem Raum erobert werden? Das kennen wir ja alles nicht. Das können wir ja nur interpretieren und einschätzen. Wenn man annimmt, dass sie sich zum Herbst viel mehr vorgenommen haben, also zum Beispiel die Region Donetsk komplett einzunehmen, dann war es sicher ein Reinfall und zwar mit einigen Geländegewinnen, aber mit hohen Verlusten erkauft. Wenn man annimmt, dass der Geländegewinn gar nicht so wichtig war, sondern eher das politische Ziel der Zermürbung der Bevölkerung und des Militärs in der Ukraine, sowie hier bei uns, bei den Unterstützerstaaten, wenn das das Ziel war, dann hatte man durchaus Erfolg, jedenfalls phasenweise. Viktor Orban sprach davon, dass die Ukraine den Krieg bereits verloren habe. Die Trump-Administration stellte mindestens die Aussichtslosigkeit der Verteidigung der Ukraine in Frage. Das nehme ich mal als Beispiel für eine ganze Reihe von Äußerungen in diese Richtung. Ich will mich aber nicht drücken. Wenn ich alles zusammennehme, was ich so sehe und was ich weiß, die Ukraine ist längst nicht verloren und wird sich noch lange gegen den Aggressor behaupten können. Also insofern, Sie haben mich ja danach gefragt, teile ich das Zitat der Bild-Zeitung, das Sie vorgelesen haben.
Dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Die Punkte, die in dem, sag mal, für Bildverhältnisse doch relativ langen Artikel da abgehandelt werden, werden wir vielleicht en passant dann auch aufgreifen. Deswegen würde ich gerne in Sumy oder in der Landessprache Sume beginnen, wo ja eben, und das sagt auch dieser Artikel, die russischen Truppen nicht vorwärts kommen, oder Herr Bühler?
Also die Ukraine konnte in den letzten Tagen die Front halten, wie auch schon in den letzten Wochen. Nachdem sie jetzt vor einigen Tagen auch im westlichen Teil dieses besetzten Gebiets in dieser Region Geländegewinne machen konnte. Die Russen ziehen jetzt aus der Region Kräfte ab und verlegen sie in den Donbass. Das heißt, das große Ziel in Reichweite der Stadt Sumy, wie uns ein Hörer geschrieben hat, vorzustoßen, wurde bisher nicht erreicht und wird immer unwahrscheinlicher. Über die Zuschrift des Hörers habe ich mich sehr gefreut und bedanke mich auch dafür, auch für den Aussprachehinweis. Er hat aber darüber hinaus das Schicksal seiner Familie auch geschildert. Er ist Deutscher, lebt mit seiner ukrainischen Frau hier in Deutschland. Und die Familie insgesamt ist noch in dieser Region. Und Sie hören den Podcast immer, um zu wissen, wie es dort aussieht und wie es dort weitergeht. Was die Aussprache angeht, da bitte ich um Nachsicht. Also manche Namen sind russisch dann in den Karten, manche sind ukrainisch schon. Die Aussprache ist unglaublich schwierig dann auch für einen Deutschen. Und es ist ja auch so, dass wir selbst Städte hier in Europa, nehmen wir mal London oder Paris, ja auch, oder Rom, auch deutsch aussprechen. Und deshalb nehme ich mir die kleine Freiheit, mir Zeit zu sparen, dass ich da überall in einem Lautschriftlexikon nachschaue, wie tatsächlich die Namen genannt werden. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
Ich denke auch, unser Hörer wird es uns verzeihen. Lassen Sie uns weitergehen entlang der Front. Dann schauen wir in die Region Charkiw. Da haben offenbar ukrainische Truppen bei der Kleinstadt Kupiansk Gebiete zurückerobern können. Wie kann man diese Rückeroberungen bewerten?
Also zunächst die Lage bei Wovchansk, etwas weiter nördlich, würde ich ganz gerne ansprechen. Das liegt ebenfalls in der Region Charkiw, ist zigmal in den letzten Monaten von uns besprochen worden. Hier geht es nach wie vor für die Russen nicht weiter. Die Stadt Wovchansk liegt wie ein Bollwerk dort und hält die angreifenden Russen ab, jedenfalls im südlichen Teil der Stadt. Auch hier wurde also das Ziel, in Artilleriereichweite zur Großstadt Charkiw zu kommen, nicht erreicht. Und auch aus diesem Raum werden jetzt Truppen verlegt, sodass sich die Lage dort, also die Lage der Russen dort, nicht bessern wird. Zu Kupiansk, wenn man jetzt weiter die Front entlang geht, nach Süden, die Russen versuchen ja ebenfalls seit vielen Monaten, die Stadt am Oskil-Fluss aus Nordwesten zu umfassen. Sie hatten ja den Oskil schon vor Monaten überwunden, einen Brückenkopf eingerichtet und von dort greifen sie Richtung Süden an, um die Stadt eben zu umfassen. Sie waren schon westlich der Stadt und etwas darüber hinaus am Wochenende, etwa bei 20 Uhr oder so. Und dort setzte dann ein Gegenangriff der Ukrainer in die Flanke des russischen Angriffs ein und führte dazu, dass die Lage bereinigt worden ist, erstmal und zunächst. Begünstigt wurde das auch durch die mangelnde Versorgung der russischen Truppenteile. Man muss sich ja vorstellen, sie kommen von Ost, müssen erst den Ostkill überqueren. Ihnen gelingt es nicht, schweres Gerät rüberzubringen, sodass meistens leichte Fahrzeuge, wenn überhaupt, und Soldaten zu Fuß unterwegs sind. Und zudem sind das lange Wege jetzt, und je weiter sie nach Süden vorstoßen, desto länger werden die Wege, die Versorgungswege. Aber immerhin, sie haben jetzt erreicht, dass die Stadt nach wie vor gefährdet wird. Die Ukrainer haben erstmal Luft geschaffen, aber die Gefahr der Umfassung besteht bei Kupjansk weiterhin. Dazu haben die Russen 80.000 bis 90.000 Soldaten zusammengezogen. Die sollen sich dort in diesem Gesamtbereich befinden, um die Stadt herum, aber auch um den Halbkessel herum, der sich südlich der Stadt Kupjansk herausgebildet hat.
Wenn die Zwischenfrage erlaubt ist, was würde ein Verlust von Kupjansk eventuell bedeuten? Denn gerade haben wir eben, also jetzt gerade wirklich zur Stunde, eine Meldung vernommen, dass Russland behauptet zumindest, wir können das natürlich jetzt sofort nicht verifizieren, auch westlich von Kupjansk in Teilen der Ortschaft schon ist?
Ja, das sind sie tatsächlich, aber sie waren schon etwas weiter, sie waren schon weiter nach Süden gestoßen. Dass der Fall von Kupjansk wäre natürlich eine Situation, in der die Truppenteile dort oben auch südlich von Kupjansk hinter den Ostkill zurückgenommen werden müssen. Das heißt, man würde dieses ganze Gebiet, um das man lange gekämpft hat, südlich von Kupjansk preisgeben. Kupjansk ist darüber hinaus auch so festungsartig ausgebaut und deshalb wäre das schon ein schwerer Verlust. Also die Ukraine würde praktisch so einen Eckpfeiler in der Verteidigung verlieren. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Also da ist schon die Gefahr dabei, dass dies in den nächsten Wochen passiert.
Dann schauen wir uns einen weiteren Hotspot der Kampfhandlungen an, der sich grob gesagt nördlich von Kramatorsk einmal auch so um die Stadt rumzieht oder halt ja zwischen Kramatorsk, südlich von Kramatorsk und nördlich von Donetsk stattfindet. Vor allem bei Konstantinivka und Pokrovsk sind da starke Kämpfe zu verzeichnen. Was halten Sie dafür bemerkenswert, für erwähnenswert?
Hier haben sich ja durch die Kämpfe und das Vorrücken der Russen in den letzten Monaten auch zwei Halbkessel gebildet, einer um Konstantinivka und einer um Pokrovsk. Die Umfassung und möglichst die Eingreisung der ukrainischen Truppenteile ist hier das Ziel, um eine günstige Lage zu schaffen, später den Festungsgürtel Sloviansk, Kramatorsk, Duskivka und Konstantinivka anzugreifen und ebenfalls großräumig zu umfassen. In Konstantinivka ist es so, dass der Halbkessel immer kleiner wird, und zwar langsam, aber er wird kleiner, wird insbesondere auch von Osten jetzt bedroht, aus der Gegend von Chassiv-Yar, das ja schon vor einiger Zeit jetzt an die Russen gefallen ist. In Pokrovsk, hier hat es ja nördlich der Stadt den Einbruch in die ukrainischen Stellungen gegeben. Die Lage ist mittlerweile durch den Einsatz des Azov-Korps so weit bereinigt, dass jetzt unmittelbar keine weitere Gefahr eines operativen Durchbruchs zu erwarten ist.
Trotzdem sagen Sie es, Russland hat peu à peu einiges an Gebieten gewonnen in der Region. Auch das haben Sie eben bereits angedeutet, dafür seine Truppen massiv verstärken müssen, wenn ich richtig zugehört habe, sowohl aus der Region Wovchansk als auch aus der Region Sumy. Von bis zu 100.000 Truppen ist auch hier die Rede. Was hat das zu bedeuten?
Ja, die Stadt Pokrovsk ist seit einiger Zeit schon zu 3/4 umfasst. Nur noch 1/4 nach Nordwesten ist noch offen und für die Versorgung der Stadt natürlich lebenswichtig und der Truppenteile, die dort sind. Aber die Russen verstärken ihre Truppenteile im Nordosten der Stadt. Offenbar, um nach Westen anzugreifen und die Lücke zu schließen. 100.000, das ist jetzt für mich nichts Neues, das hatten die vor Wochen schon. Sie wurden auch dezimiert und werden jetzt wieder aufgefüllt. Das handelt sich also nicht um 100.000 zusätzliche Soldaten, die dorthin verlegt worden sind, sondern es ist die Gesamtzahl, die dort in diesem Raum eingesetzt ist.
Trotzdem die Nachfrage zu einer derart hohen Zahl, die ich so ähnlich meine, auch in unseren Hörerfragen gelesen zu haben. Sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt den Hörer nicht zitieren kann, aber auch der hatte die Frage, dass eine massive Zusammenziehung von Truppen ja eventuell auch ein Risiko sein könnte, in dem Fall für die russischen Angreifer. Sprich, lassen sich nicht Kasernen, Unterkünfte, Stationen der Russen dann mit großflächigeren Waffen angreifen oder sind die immer noch so, ich sag mal, umgangssprachlich versprenkelt, dass das trotzdem nicht möglich ist?
Also es ist schon möglich, beispielsweise auf dem Marsch von Sumy oder Kharkiv nach Süden, da könnte man sie schon treffen, bewegliche Ziele allerdings auf weite Entfernung zu treffen. Das ist immer etwas problematisch, weil sie im Grunde genommen Augen vor Ort haben müssen, um die Artillerie oder andere Waffensysteme dann tatsächlich auch dorthin zu lenken. Große Massierungen von Truppenteilen in der Nähe der Front werden die Russen vermeiden. Das tun sie auch nicht, sondern sie sind auf der gesamten Frontbreite, und die ist ja lang in so einem Kessel, verteilt zu sehen. Und wenn es überhaupt dazu kommt, dass eine Massierung gemacht werden muss, um beispielsweise anzugreifen, dann wird es erst im letzten Moment passieren und dann läuft der Angriff bereits. Also das ist nicht ganz so einfach. Theoretisch natürlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist das schon ein Mittel, um einen Angriff gar nicht zur Wirkung kommen zu lassen.
Dann lassen Sie mich noch eine weitere Hörerfrage einflechten. Hier kann ich den Absender auch zitieren. Das ist Björn Eresmann gewesen, der uns geschrieben hat. Und auch er bezieht sich auf die Region und auf einen Titel, die diese Stadt Pokrovsk und Konstantinivka beide tragen, nämlich, dass sie als Teil des Festungsgürtels bezeichnet werden. Herr Eresmann hat deswegen folgende Frage, ich zitiere: Im Podcast und auch in den Nachrichten zum Krieg in der Ukraine war mehrfach die Rede von befestigten Städten und einem Festungsgürtel. Wie muss man sich eine solche Befestigung vorstellen? Es wird ja wohl nicht wie im Mittelalter eine Stadtmauer mit Wehrtürmen um die Stadt errichtet. Könnten Sie bitte einmal erläutern, was in der Gegenwart eine befestigte Stadt von einer unbefestigten unterscheidet und wie mehrere Städte zu einem Festungsgürtel verbunden werden? Wie sieht ein solcher moderner Festungsgürtel aus, Herr Bühler?
Ja, das ist eine gute Frage. Festungsgürtel, das kommt ja nicht von mir, sondern ich greife das auf. Aber es beschreibt ganz gut, wie diese Anzahl von Städten, die wie an einer Schnur aufgereiht, wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht, sich von Norden, von Slowjansk über Kramatorsk, Druskivka nach Konstantinivka ziehen. Das ist eine Entfernung von etwa 50, 60 Kilometer. Und zusätzlich zu den größeren Städten, Kramatorsk ist die größte mit 150.000 Einwohnern vor dem Krieg, gibt es zahllose kleinere Dörfer, Siedlungen, die, also bebautes Gebiet im Gegensatz zum Südteil von Donetsk, das weit offen ist und landschaftlich genutzt wird. So, und die Russen greifen diese Städte an und wollen diese Städte haben, weil sie Zentren sind, militärische Zentren, Ruheräume für die Soldaten, weil sie logistische Zentren sind, weil sie Verwaltungszentren sind und dergleichen mehr. In Kramatorsk beispielsweise ist ja die ukrainische Regierung der Region Donetsk auch untergebracht. Man kann davon ausgehen, dass dort auch Hauptquartiere sind in diesen Städten. Die Ukrainer haben über die letzten Jahre, und das Ganze geht ja dort in der Region schon seit 2014, immer mehr diese Städte verbunden durch Stellungssysteme, durch Sperren, also Betonsperren oder auch vorbereitete Minensperren oder gar ausgelöste Sperren, wie wir sagen, also dass die Minen schon da liegen. Und das so, dass sie aus diesem Sperrgürtel insgesamt nach Osten gut verteidigen können. Sie lassen dabei auch Lücken, die nur sie kennen, in den Sperren, um auch beweglich zu bleiben. So etwa muss man sich das vorstellen. Und letztlich sind dann auch die Städte selbst, ihre Infrastruktur, einen Schutz vor Drohnen beispielsweise, indem man sie verstecken kann, indem man auch Stellungen innerhalb der Häuser anlegen kann und dergleichen mehr. Also von daher ergibt sich schon die Funktion eines Festungsgürtels. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit Festungen aus dem Mittelalter oder auch aus der frühen Neuzeit.
Ich schließe daraus, dass man aber, wenn man die in einem Gürtel verbinden will, die Straßen, die diese Städte verbinden, vermutlich auch ähnlich schützen muss, ja?
Ja, natürlich. Die Verbindungsstraße, die von Slawiansk dort in den Süden geht, das ist eine große leistungsfähige Straße, die wird natürlich benötigt von den Ukrainern, um zur Versorgung der Truppenteile, aber auch um Truppenteile zu verschieben, von rechts nach links unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen.
Dann gehen wir ein bisschen weiter entlang der Front, dann gelangen wir in die Umgebung von Saporischschja, sowohl östlich als auch südlich davon werden die Icons immer zahlreicher, die russische Truppen auf der Karte signalisieren, auf dieser Deep State Map, die Sie hier auch häufiger zitieren. Was fand oder findet hier an Kämpfen statt seit der vergangenen Folge oder in den vergangenen Wochen?
Das ist zunächst das Gebiet südwestlich der Stadt Pokrovsk. Hier sind die Russen in den letzten Monaten Schritt für Schritt vorgerückt. Das haben die Ukrainer in diesem offenen Gelände auch nicht verhindern können. Es gibt dort drei Stellen, an denen die russische Armee über die Grenze in die Region Dnipropetrovsk eingedrungen sind. An einer Stelle konnten sie wieder vertrieben werden. Das ist das berühmte Dorf Datschne, das ja auch in die Weltpresse geschafft hat. Die beiden anderen sind wohl im Besitz der Russen, auch wenn sie nicht vollständig kontrolliert werden. Es ist also so eine Grauzone. Hier in diesem südlichen Bereich der Provinz Donetsk haben sie ihr Zwischenziel der Eroberung der gesamten Region Donetsk schon erreicht, denke ich. Also im Gegensatz zu dem vorher besprochenen Festungsgürtel im nördlichen Teil der Region Donetsk. Weiter westlich, und das glaube ich, meinten Sie mit Ihrer Frage, entlang der Front halten sich die Russen zwei Angriffsachsen offen. Eine um die Stadt Orkiew und die andere entlang des Flusses Dnipro, der also hier von Nord nach Süd läuft. Ziel eines möglichen Angriffs aus diesen beiden Angriffsachsen ist die Großstadt Saporischschja. Und man kann eine dritte Angriffsachse auch mit dazu nehmen, das, was ich gerade gesagt habe, in dem Bereich, wo sie bereits nach Dnipropetrovsk eingedrungen sind. Auch das könnte auf Saporischschja zielen. Die Gefahr eines solchen Angriffs wurde in den letzten Monaten immer wieder thematisiert, auch vom Präsidenten, auch kürzlich erst wieder. Aber trotz der Karte, die Sie gerade erwähnt haben, scheinen den Russen die Kräfte zu fehlen, um tatsächlich die Stadt Saporischschja anzugreifen und also parallel zu dem Angriff im Bereich Donetsk bei Pokrovsk und beim Festungsgürtel und parallel zu Kupjansk im Norden. Also das schaffen sie sicher nicht, aber das ist eine Option, die später gezogen werden kann, zweifellos.
Vielleicht so als kleines Zwischenfazit mit Verweis auf die eingangs aufgenommene mediale Einschätzung der Bild-Zeitung. Die titelte nämlich etwas reißerischer: Russland gibt im Süden auf, denn bis nach Cherson stehen ja Truppen, die aber, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, kaum bis gar keine Erfolge zu haben scheinen. Also ist das eine Aufgabe oder ist das einfach nur ein Pausieren?
Nein, aufgeben würde ich auf keinen Fall sagen. Es ist einmal die Bindung der Kräfte der Ukraine, damit die Ukraine die Kräfte nicht anderswo einsetzen können. Aber die Voraussetzung, um von dort aus einen Angriff zu führen, also über den Dnipro Richtung Cherson, wäre, dass man zunächst mal die Region Donetsk und den Festungsgürtel erobern kann, bevor sie sich einem neuen Ziel, entweder der Großstadt Saporischschja oder der Großstadt Cherson, dort widmen. Das kann auch lange dauern.
Dann würde ich sagen, legen wir die Angriffe und Kampfhandlungen am Boden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, beiseite und lassen Sie uns auf die Luftangriffe der russischen Streitkräfte eingehen. Da stelle ich mir die Frage, werden die Angriffe wieder intensiver, nachdem offenbar Kiew am Ende der vergangenen Woche massiv und über Stunden mit Drohnen angegriffen wurde? Und als zweite Frage, weil es auch Berichte von Angriffen auf die Energieinfrastruktur gibt, lässt sich da irgendwie eine Änderung der Zielauswahl konstatieren?
Also die meisten angegriffenen Ziele sind weiterhin zivile Infrastrukturen, insbesondere Wohnhäuser. Aber es gibt tatsächlich Hinweise, dass auch einzelne Angriffe auf Energieinfrastruktur stattfinden, beispielsweise in der Region Donetsk, auch in der Region Sumy, auch in Poltawa. Hier sind Kraftwerke getroffen worden, Stromversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung mit dem entsprechenden Ausfall über Stunden hinweg für viele Zehntausende von Einwohnern. Insgesamt ist allerdings das Zielspektrum der russischen Drohnen, Raketen und Marschflugkörper deshalb schwer einzuschätzen, weil es eben, und Gott sei Dank, nach wie vor die meisten von den Drohnen abgeschossen oder gestört werden und somit nicht zur Wirkung kommen. Allenfalls, aber ebenfalls in wenigen Stückzahlen fallen sie abgeschossen dann vom Himmel. Aber man kann die Ziele nur an den Teilen bestimmen, die tatsächlich in den vorgesehenen Zielen einschlagen. Und das sind ungefähr manchmal 5% nur und manchmal 15%. Irgendwo in dieser Spanne bewegt sich das. Bei den Drohnen haben wir seit dem letzten Podcast meist so zwischen 60 und 140 gezählt. An 3 Tagen gab es aber wieder schwerste Luftangriffe mit einmal knapp 600 Shahed-Drohnen und 31 Raketen und Marschflugkörper am vergangenen Donnerstag. Und dann 2 Tage später, kurz vorm Wochenende, 537 Shaheds mit 45 Raketen und Marschflugkörper. Naja, und heute Nacht ebenfalls wieder ein schwerster Angriff mit über 500 Drohnen und 24 Raketen. Am vergangenen Donnerstag, Sie hatten es angesprochen, deshalb komme ich nochmal darauf zurück, traf es eben die Stadt Kiew besonders. Die ganze Nacht über kamen Drohnen in mehreren Wellen. Das heißt, die ganze Nacht war auch Luftalarm in der Stadt Kiew. Mehrere Hochhäuser wurden getroffen. Es gab mindestens 23 Tote und 52 Verletzte. Die EU-Vertretung wurde ebenso beschädigt wie ein diplomatisches Gebäude Großbritanniens, wobei da für mich nicht ganz klar ist, ob sie tatsächlich ein vorprogrammiertes Ziel waren oder ob sie beschädigt wurden, weil ein Ziel nebenan quasi angegriffen worden ist. Es sieht eher nach dieser Möglichkeit aus als nach einem gezielten Angriff. Wenn ich das alles zusammennehme in 7 Tagen jetzt, oder 8 Tagen, wir zeichneten ja beim letzten Mal am Dienstag auf, da muss man sagen, bei 3 schwersten Angriffen innerhalb dieser Zeitspanne, die Zeit der Zurückhaltung ist offenbar vorbei, die ich noch in der 2. Augusthälfte während dieser intensiven Gespräche über eine Verhandlungslösung gesehen habe. Also auch bei den Luftangriffen ist eine härtere Vorgehensweise bei den militärischen Operationen zu erkennen.
Inwiefern man auf diese Verhandlungen nochmal zurückkommen kann, das werden wir später im Podcast ja auch noch aufgreifen. Wie sieht's auf der ukrainischen Seite mit den Angriffen aus der Luft aus? Da war ja der Marschflugkörper Flamingo, vor allem wegen seiner Reichweite, auch im Vergleich zum immer wieder diskutierten Taurus, ja ein Thema intensiver Diskussionen. Nun hat die Ukraine ihn auch zum ersten Mal eingesetzt. Vielleicht können Sie ein paar Worte darüber verlieren, wie dieser Einsatz aussah und ob dieser Einsatz vielleicht auch schon Schlüsse darauf zulässt, inwiefern er bei der Verteidigung ganz konkret der Ukraine helfen kann.
Ja, der Flamingo ist eingesetzt worden in einem Angriff auf eine Stellung der Grenztruppen des russischen Inlandsgeheimdienstes. Der Stützpunkt liegt auf der Krim. Dort ist mutmaßlich nur ein Flamingo-Marschflugkörper eingesetzt worden, im Verbund mit Drohnen, die auch andere Ziele auf der Krim in dieser Nacht bekämpft haben. Insgesamt hat sich dort keine Veränderung des Zielspektrums ergeben. Auch die Intensität ist gleich geblieben bei den Ukrainern. Es sind insbesondere Raffinerien ins Visier genommen worden, mehrere über die ganzen Tage. Eisenbahnanlagen waren wieder das Thema. Dann aber auch ein räumlicher Schwerpunkt, die Krim mit den Angriffen auf die Luftverteidigung in der Nähe von Sewastopol, mit den Angriffen, die ich gerade genannt habe, um mit Angriffen auf Hafeninfrastruktur. Dort sind auch 6 Luftkissenboote zerstört worden bei Armjansk, Radargeräte auch auf der Krim. Und schließlich die dritte Kategorie sind militärische Ziele unmittelbar hinter der Front, die in einer Vielzahl angegriffen worden sind. Nicht nur mit Drohnen, sondern eben auch mit weitreichender Artillerie, also Gefechtsstände und auch Versorgungseinrichtungen. Also von diesem Einsatz allein kann man noch keine Schlussfolgerungen ziehen, wie er der Ukraine selbst helfen kann über der Zeit, aber aus den Potenzialen, die sich jetzt hier entwickeln. Die Ukrainer haben ja vor, pro Monat ca. 30 von ihnen zu produzieren und haben bereits begonnen damit. Und sie werden in der Kürze ihr Ziel zwischen 200 und 300 pro Tag erreichen. Und im nächsten Jahr war gar die Zahl von 500 pro Monat auf dem Tisch. Die Menge macht's dann und die Leistungsparameter dieser Waffe mit mehr als 1000 Kilogramm Sprengstoff und mit einer Reichweite von 3000 Kilometer. Allerdings nicht mit der Präzision, wie es beispielsweise ein Taurus könnte. Ich habe zu Herrn Deising gesagt kürzlich, da spielt der Taurus schon in einer ganz anderen Liga.
Ich würde noch eine weitere Hörerfrage gerne zum Flamingo an Sie weiterreichen. Ich komme da auch nicht drum rum, die umgangssprachlich zusammenzufassen, ob des Namens Flamingo mit auf einem Bein kann man nicht stehen oder wie es unser Hörer formuliert. Mich würde interessieren, warum die Ukraine jetzt doch nur, soweit ich weiß, einen Flugkörper eingesetzt hat und nicht, wie vom Präsidenten angekündigt, mehrere auf einmal beim ersten Einsatz einsetzt. Vielen Dank von Tobias Böhmer aus dem Vogtland. Zitat Ende. Ebenfalls vielen Dank, Herr Böhmer, für die Frage und natürlich auch die Ermutigung an alle Hörerinnen und Hörer. Sie dürfen uns immer gerne Fragen schicken an general@mdraktuell.de oder als Sprachnachricht unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 3737. Aber zur Antwort, warum ein einzelner Flamingo und nicht mehrere, wie ja von Präsident Zelensky angekündigt, Herr Bühler?
Also die Ukraine hat ja den Flamingo schon mehrfach getestet. Diesen Einsatz, diesen singulären Einsatz von einer Rakete würde ich auch noch unter einem Feldversuch subsumieren. In der Tat braucht man mehrere, um ein größeres Ziel dann tatsächlich zerstören zu können. Die Ukraine hat ja gerade erst begonnen damit. Das heißt, man braucht ja nicht nur einen Flugkörper, sondern man braucht auch die notwendigen Abschussgeräte, die Launcher, und man braucht vor allen Dingen auch eine Besatzung, die das beherrschen kann. Und all das ist im Aufbau und wird irgendwann mal zu der Fähigkeit führen, dass sie auch konzentrierte Angriffe aus verschiedenen Richtungen auf ein Ziel auch durchführen können.
Dann vielleicht noch ein weiterer Aspekt der ukrainischen Drohnenangriffe. Russische Raffinerien und Öllager sind ja seit geraumer Zeit Ziel von ukrainischen Luftangriffen. Das hat, so vernehme ich das zumindest aus den Medien, mittlerweile spürbare Auswirkungen auf die Versorgung mit und die Preise von Treibstoff, also Benzin und Diesel, oder?
Ja, also es hat zwei Wirkungen im Grunde genommen. Der jetzt doch sehr systematische Angriff auf die Ölraffinerien und die Ölanlagen insgesamt, das ist einmal die Herstellung von verschiedenen Produkten aus Öl, also Benzin, Diesel und was es alles gibt, auch für Luftfahrzeuge, für Flugzeuge. Und dann zum Zweiten auch der Export von Rohöl, wenn also beispielsweise Tanklager angegriffen werden oder, wie es gerade passiert ist, Ust-Luga angegriffen wird, der Verladehafen, der so große Schäden verursacht hat, der Angriff, dass Ust-Luga nur mit begrenzter Kapazität heute arbeiten kann und zwischenzeitlich die Verladung gänzlich einstellen musste. Die Produktion von Benzin und Diesel und so weiter ging zurück um etwa 17% in Russland. Die Zahlen, die ich jetzt nenne, die kommen aus einem russischen Wirtschaftsmagazin. Und ich zitiere das nach dem Institute for the Study of War, die ja auch russische Zeitschriften und Magazine auswerten. Also 17% gegenüber dem Januar 2025. Es gibt einen Preisanstieg, gerade bei Superbenzin, das scheint besonders knapp zu sein, von etwa 50%. Es gibt Mangel von Superbenzin, insbesondere in den besetzten Gebieten von Saporischschja und der Krim. Es gibt Bilder aus Russland mit langen Schlangen vor den Tankstellen. Die russische Regierung reagierte am 18. August mit einem Exportverbot für Ölprodukte und hat das nochmal verlängert auf September, in einigen Fällen sogar auf Ende Oktober. Sie mussten also reagieren, denn Russland steht ganz offensichtlich am Rande einer Benzinkrise, das sich sicher auch auf die Inflation auswirkt und sicher auch auf die Stimmung auch innerhalb der Bevölkerung.
Dazu vielleicht noch ein paar weiterführende Fragen. Die sind gekommen von unserem Hörer Chris Greichen aus Markkleeberg. Das ist hier nur wenige Kilometer südlich von Leipzig. Vielleicht gehen wir die Stück für Stück durch. Ich habe drei ausgewählt von den mehreren, die er uns geschickt hat, und möchte dabei direkt auf die eine Sache eingehen, die Sie jetzt gerade auch schon, so zumindest im Hinblick auf Benzin und eine mögliche Treibstoffkrise, angesprochen haben. Denn die erste Frage, die Herr Greichen uns schreibt, ist: In den Prognosen, ein Zitat, liest man sehr Gegensätzliches von Russland hält noch 1 bis 2 Jahre durch, bis hin zu Russland steht kurz vor dem Kollaps. Wie ist diese Bandbreite einzuschätzen?
Also diese Prognosen gelten ja im Grunde genommen nur für den Zeitpunkt, in dem die Prognose aufgestellt ist und unter den Annahmen, die getroffen worden sind. Also beispielsweise die Annahme, der Krieg geht so weiter, wie er gerade heute läuft. Nehmen wir mal ein Beispiel der gepanzerten Fahrzeuge. Bei den gepanzerten Fahrzeugen war es ja schon so, dass vor 2 Jahren hochgerechnet worden ist, wann die Altfahrzeuge, die hergerichtet werden, ausgehen werden, die großen Materiallager aus dem Bereich der Sowjetunion. Und wenn man damit einrechnet, die wenigen Neufahrzeuge, die gemacht werden müssen, das liegt so zwischen 200 und 300 Panzern im Jahr. Und ja, wenn man natürlich den Gebrauch von Kampfpanzern nach unten drückt durch veränderte Taktiken, wie es in den letzten Monaten passiert ist, dann hat man auch weniger Verluste. Das heißt, man spart im Grunde genommen auch Panzer und man kann diesen Zeitraum in die Länge ziehen. Diese taktische Umstellung hat mit der Bedrohung natürlich was zu tun, durch die ukrainischen Drohnen in Frontnähe. Und sie hat damit zu tun, dass man die Fähigkeiten verlängern will und länger aushalten will. Das Gleiche sieht man im Grunde genommen bei der Aufstellung neuer Truppenteile. Längst nicht alles, was neu produziert wird und was modernisiert wird, erreicht auch die russische Armee in der Ukraine. Viele dieser gepanzerten Fahrzeuge gehen auch in neue Truppenteile, die neu aufgestellt werden im Bereich Leningrad, im Bereich Moskau, die aber nicht für den Ukraine-Krieg vorgesehen sind, sondern ein Potenzial gegen die NATO darstellen sollen in der neuen Struktur, die die russische Armee gerade beginnt einzunehmen. Also von daher ist eine solche Prognose so viel wert wie die Annahmen, die man trifft. Ich würde sagen, Russland steht nicht vor dem Kollaps. Und auch, dass Russland noch 1 bis 2 Jahre durchhalten kann, das könnte sein. Da müsste aber vieles dazukommen, was man jetzt gar nicht abschätzen kann. Also auch das würde ich so hart nicht sagen.
Dann gehen wir vielleicht nochmal auf die eher zivile Komponente ein, vielleicht auch. Sie haben ja jetzt vor allem auf die Bedeutung von Treibstoff für militärische Zwecke abgestellt. Können diese gezielten Angriffe auf die russische Energieversorgung und daraus eben resultierende Versorgungsengpässe die Regierung in Moskau vielleicht auch so unter Druck setzen, dass sie den Angriffskrieg beendet oder zu ernsthaften Verhandlungen zurückkehrt? Auch das war jetzt wieder eine Frage von Herrn Greichen.
Ja, vielleicht erinnern sich einige unserer Hörer noch daran, dass ich vor 2 Jahren auch gesagt habe, oder auch Anfang letzten Jahres, das ist mir alles zu nadelstichartig. Das muss systematischer erfolgen. Und da haben die Ukrainer, denke ich, enorme Fortschritte gemacht. Das läuft im Augenblick auch sehr systematisch. Und sie nehmen sich immer nur die Fähigkeiten heraus aus dem Zielspektrum, die tatsächlich auch eine operative Wirkung erzielen auf die russische Armee. Und das ist natürlich, wenn zu wenig Diesel zur Verfügung steht, weil Eisenbahnwaggons angegriffen worden sind, Öltanklager oder Raffineriekapazitäten. Ob das dann dazu kommt, das kann man heute, glaube ich, auch nicht sagen, dass die Russen so unter Druck sind, dass sie den Angriffskrieg beenden. Das ist dann ein Element des Ganzen aus der gesamten Versorgung. Wünschenswert wäre es, aber ein Element, glaube ich, führt nicht insgesamt zu so einer radikalen Auffassungsänderung, dass man den Angriffskrieg beendet. Da müssen andere Elemente dazukommen.
Und dann vielleicht noch eine dritte Frage von Herrn Greichen, denn auch die bezieht sich ja auf diese Luftschläge, vor allem auf die Energieinfrastruktur. Er fragt nämlich, Zitat, wie ist es möglich, dass die Ukraine bei diesen Luftschlägen so erfolgreich ist? Liegt das an einer inzwischen stark geschwächten russischen Luftabwehr oder an der besonderen Leistungsfähigkeit ukrainischer Drohnen und Raketen?
Also es liegt an der Operationsplanung, zweifellos, wie ich gerade gesagt habe, ein viel systematischerer Ansatz. Das liegt daran, dass sie mehr Mittel zur Verfügung haben, mehr eigene Drohnen, auch schon eigene Raketen, wenn ich den Neptun anschaue, der weiterentwickelt worden ist und jetzt der Flamingo, der jetzt kommen soll. Es liegt an der Leistungsfähigkeit der ukrainischen Drohnen und Raketen, ja, bedingt. Also wenn sie rechtzeitig westliche Waffen bekommen hätten, die weitreichende Wirkung haben können, dann wären sie längst schon erfolgreicher geworden, als sie heute sind.
Ich würde sagen, damit machen wir dieses Thema zu, also das Oberthema Kämpfe am Boden und in der Luft, bleiben aber in der Luft und bei aktuellen Themen. Wir greifen einen Vorfall auf, der die europäische Ukraine bzw. Russlandpolitik in den vergangenen Tagen beschäftigt hat. Die GPS-Navigation des Flugzeugs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde nämlich vor einer Landung in Bulgarien gestört. Vielleicht können Sie, Herr Bühler, uns mal deutlich machen, worüber wir bei diesem sogenannten GPS-Jamming genau sprechen. Das ist ja hin und wieder vielleicht hier auch im Podcast schon mal angeklungen. Und was das für Auswirkungen auf die Navigation auch der zivilen Luft- und Schifffahrt hat.
Also unter GPS-Jamming versteht man, dass das Signal, das vom Satelliten kommt, auf einen GPS-Empfänger, ob das ein Auto ist, ein Flugzeug, ein Schiff oder ob das unser Handy ist, mit dem wir spazieren gehen oder wandern. Wenn dieses Signal gestört wird, dann funktioniert das natürlich nicht mehr mit der Standortfeststellung und auch nicht mit der Zeitübertragung, die für Systeme wie Flugzeuge und auch militärische Systeme unheimlich wichtig sind. Auch das gehört dazu. Dieses Jamming hat zwei Aspekte eigentlich. Schutz von Infrastrukturen gegen anfliegende Waffensysteme, weil die auch mit GPS arbeiten und navigieren. Und zum Zweiten, dass man offensiv praktisch vorgeht und die Fähigkeiten des Gegners dadurch lähmen will. Also beides ist da möglich. Der Zwischenfall mit dem Flugzeug der EU-Präsidentin da in Bulgarien, das macht uns eigentlich nur auf dieses Problem nochmal aufmerksam, dass wir bereits seit 2 Jahren ungefähr sehen. Ich hatte selbst Probleme, nach Tartu zu kommen im Mai letzten Jahres. Hier war ein Flugzeug der Linie Helsinki-Tartu so gestört worden, dass es nicht mehr den Flughafen anfliegen konnte, sondern zurückfliegen musste. Und daraufhin ist der gesamte Flugverkehr dann eingestellt worden, sodass man Tartu heute mit dem Flugzeug aus Helsinki nicht mehr erreichen kann. Und die Bereiche sind groß, die von diesem Jamming betroffen sein können, jedenfalls zeitweise. Das ist im Grunde genommen die gesamte mittlere Ostsee, der finnische Meerbusen, insbesondere die Region um Kaliningrad herum, auch die Region um St. Petersburg herum, aber auch dann unten Richtung Schwarzes Meer, die gesamte Küste von Rumänien über Bulgarien runter Richtung Türkei ist stark betroffen. Auf der ukrainischen Seite insbesondere die Krim mit der Stationierung der russischen Truppenteile dort. Die ist praktisch ständig unter einem Schutzschirm von GPS-Störern. Das ist in den letzten Monaten so intensiv auch geworden, dass es mittlerweile mindestens eine Plattform gibt im Internet, die aktuelle Störung anzeigt oder die Gebiete mit GPS-Störungen anzeigt. Die Plattform heißt GPS-Wise, war auch neu für mich. Bis vor einigen Tagen.
Ich habe mir diese Plattform im Vorgespräch, haben Sie die nämlich auch schon erwähnt, mal auch ein bisschen intensiver angeschaut und die Hotspots, die Sie da jetzt genannt haben, sprich Kaliningrad und Schwarzes Meer, sind mir da auch aufgefallen. Eine Frage, die sich für mich dann daraus ergeben hat, war, und so wurde es ja in den Medienberichten auch ein bisschen dargestellt, wurde da diese GPS-Kommunikation des Flugzeugs von Frau von der Leyen aktiv gestört oder war die Kommunikation gestört? Also die Frage, die da, glaube ich, im Hintergrund steht, ist eine derart gezielte Störung von GPS-Kommunikation eines Flugzeugs oder eines Schiffes überhaupt möglich?
Also es gibt GPS-Jammer-Störer, die beispielsweise Drohnen stören können. Auf geringere Entfernung mit einem kanonenähnlichen Gerät. Das geht natürlich nicht bei Flugzeugen. Also da ist der Raum, ist dort gejammt worden, aber nicht ein einzelnes Flugzeug. Das, glaube ich, ist auszuschließen. Aber die Wirkung natürlich, darf man nicht vergessen, die Wirkung ist natürlich jetzt da, dass wir auf dieses Problem insgesamt aufmerksam werden. Und Sie werden auch gelesen haben, dass große Teile Islands und Finnlands eigentlich zu einem hohen Prozentsatz auch über lange Zeit schon mit diesem Problem reden. Allerdings ist es mehr eine Belästigung des Flugverkehrs, so wie ich das einschätze, als eine echte, unmittelbare Gefahr. Natürlich, jede Belästigung kann auch dazu führen, dass Dinge passieren, dass Fehleinschätzungen getroffen werden und dass letztlich der Flugverkehr gefährdet wird.
Das heißt, es gibt Gegenmaßnahmen, die Kapitäne, Pilotinnen etc. bei so einer solchen Störung auch dann noch zur Verfügung haben oder Alternativen, vielleicht nenne ich es besser.
Ja, natürlich. Ein modernes Flugzeug hat ja nicht nur ein Navigationssystem, sondern hat mehrere. Meistens haben sie ja ein Trägheitsnavigationssystem mit an Bord. Sie haben teilweise auch unterschiedliche Satellitennavigationssysteme. Und darum handelt es sich ja bei GPS an Bord, also das Galileo-System beispielsweise, das europäische oder auch das Glasnost, das russische System wird verwendet. Und dann darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass jedes Flugzeug gelandet werden kann bei guter Sicht. Also Sichtlandungen sind immer möglich. Und Flugplätze können auch ohne GPS bei schlechter Sicht angeflogen werden, wenn ein sogenanntes Instrumentenlandesystem an dem Flugplatz existiert. Das sind bodengestützte Sensoren, also das heißt, das sind Radargeräte, die also dem Piloten sagen, er ist zu hoch oder er ist zu weit rechts oder zu weit links und er muss, um die Landebahn optimal zu erreichen, dann seinen Kurs korrigieren. Teilweise funktioniert das auch automatisch, diese Kurskorrektur, so habe ich gelernt. Also es gibt durchaus Alternativen, ob die Alternative, die man in den Medien gelesen hat, dass man nun mit Karten navigiert hat, da an Bord dieser Maschine. Also der Informant scheint auch in dieser Maschine gesessen zu haben, anders ist das ja nicht vorstellbar. Ja, möchte ich doch sehr bezweifeln. Also ich bin ja oft mitgeflogen bei unseren Transportermaschinen. nach Afghanistan oder irgendwo auch innerhalb Deutschlands. Und es ist durchaus üblich, dass die, nicht nur üblich, sondern es wird gemacht, dass die Crew noch mal kurz vor der Landung im Anflug auf einem Flughafen die Karten nimmt, die dann aber nicht irgendwo aufgerollt sind, wie man sich das vorstellt, sondern die entweder auf dem iPad sind oder als Alternative auch verfügbar sind als Taschenkarten, die also genau den Anflug eines Flughafens oder den möglichen Anflugkorridore auf einen Flughafen beinhalten. Und letztlich wird dann das Flugzeug auch gesteuert von dem Fluglotsen, der unten am Boden sitzt und der entsprechend der Regularien des Flughafens das Flugzeug dann auch in den entsprechenden Korridor entsendet. Nicht jeder Flughafen, muss man dazu sagen, hat ein Instrumentenlandesystem, kleinere haben das nicht. Aber bei diesem Flugplatz da in Bulgarien handelt es sich um einen militärischen Flugplatz, der auch zivil mitgenutzt wird. Und da können Sie davon ausgehen, dass die ein Instrumentenlandensystem haben. Aber natürlich habe ich auch gefragt, wie kommt es zustande, dass der da eine Stunde lang noch in der Luft bleibt. Das kann ich mir nur so vorstellen, dass wenn man das zu spät merkt im Landeanflug, dass man gestört wird, dass das GPS-System gestört wird und man umstellen muss auf ein anderes Verfahren, dass man dann einige Zeit benötigt, um dann wieder einen neuen Landeanflug zu machen.
Vielleicht noch ganz kurz die Frage, es wirkt ja so, als kämen diese Störungen, das haben Sie gesagt, von der Krim oder aus Kaliningrad. Ist es genau möglich herauszufinden, wo diese Jammer sind? Weil, so wie ich das verstehe, sind das ja dennoch Geräte, die irgendwo am Boden sind. Und gibt es irgendwie einen Erkenntnisgewinn daraus, mit dem man was anfangen könnte? Oder muss man es, diese Belästigung, wie Sie das jetzt eben genannt haben, einfach erstmal leider hinnehmen?
Ja, Belästigung habe ich zwar gerade genannt, das ist vielleicht zu schwaches Wort. Also es ist schon eine Provokation, die hier stattfindet. Es ist aber schwierig, das eindeutig Russland in die Schuhe zu schieben. Klar ist aber schon, dass gerade wenn Sie die Kreise um Kaliningrad anschauen und St. Petersburg, da kann es nur von den Russen kommen. Welchen Zweck hat das? Das hat den Zweck, den Schutz dieser Bereiche sicherzustellen, weil da strategisch wichtige Waffensysteme stationiert sind, unter anderem auch nuklear bestückbare Raketen in Kaliningrad und auch in St. Petersburg. Also Sie können davon ausgehen, dass die russische Armee auf den Übungsplätzen dort auch trainiert, auch mit Jammern trainiert. Elektronischer Kampf war schon immer eine Domäne eigentlich der russischen Armee und es ist bis heute viel mehr als bei uns im Westen. Das kann unterlegt sein mit Maßnahmen, dass man tatsächlich Provokationen anordnet. Auch das ist machbar, aber das kann schwer bewiesen werden. Wenn Sie jetzt nach den eigenen Möglichkeiten fragen, ja, vielleicht sind die NATO-Kräfte diejenigen, die auch dazu beitragen. Das kann ausgeschlossen werden, denn wir stören nur auf Funkreisen, die nicht für die Luftfahrt relevant sind. Und uns werden auch nur, es gibt eine Behörde, die das tut, nur die Frequenzen zugeteilt, die gefahrlos betrieben werden können oder gestört werden können von NATO-Einheiten und damit auch der Bundeswehr.
Dann lassen Sie uns von diesen Nicklichkeiten oder Scharmützeln oder Provokationen, wie auch immer man das nennen mag, kommen zu Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende. Mitte August haben europäische Staatschefs ja, darunter Macron und Merz, ziemlich viel Aufwand betrieben, um US-Präsident Trump und die EU auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die substanziellen Bemühungen, die Trump dann danach, nach einem Treffen auch mit Putin gefordert hat, blieben ja bisher aus. Denke ich zumindest, kann man das so konstatieren. Die Deadline für ein Treffen zwischen Zelensky und Putin ist auch abgelaufen, die US-Präsident Trump gesetzt hatte. Und Sie, Herr Bühler, hatten wir, würde ich doch sagen, recht mit der Prognose, dass das nicht stattfinden wird, oder?
Ich will ja nicht unbedingt recht haben. Ich hätte mich schon gefreut, wenn es auf dieser Ebene mal zum Gespräch kommt, aber realistisch war das nie. Und insofern habe ich da immer Bedenken geäußert, dass das überhaupt zustande kommt. Zelensky hat sich ja bereit erklärt, schon seit März diesen Jahres dazu. Musste auch ein wenig angeschoben werden von Trump, aber er ist derjenige, der das machen würde. Putin macht das nicht und hat ja eindeutig mehrfach bereits jetzt erklären lassen, dass das Treffen so nicht stattfinden wird, weil es eben durch Experten gründlich vorbereitet werden müsse. Das ist richtig, das stimmt so, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Ausflucht, die da betrieben wird, eine Ausrede. Und der zweite Punkt ist, der schon auffällig ist, dass Putin hat sagen lassen durch seinen Sprecher und auch durch andere, seinem Begleiter, seinem Beauftragten für die Gespräche, dass es eine solche Absprache mit Trump nie gegeben hat, dass es bilaterale oder trilaterale Gespräche in naher Zukunft geben wird. Und genau diesen Eindruck hat Trump ja in Washington damals vermittelt, nach dem Gespräch auch mit den europäischen Regierungschefs. Und mit dieser Erwartungshaltung sind eigentlich alle erwartungsfroh eigentlich dann gegangen. Und letztlich sind die zwei Wochen jetzt rum und es ist nichts passiert. Und es wird auch in den nächsten Tagen nichts passieren.
Steht auf jeden Fall zu befürchten. Neben den Bemühungen der westlichen Staaten, die Ukraine zu unterstützen, haben sich ja auf der anderen Seite des Erdballs in Tianjin einige Staaten getroffen, die eher Russland dabei helfen, seine Angriffe aufrechterhalten zu können. Allen voran ist das natürlich China, das eben in Tianjin zu einem Gipfel geladen hatte. Neben Putin und Xi Jinping war aber auch der indische Präsident Modi dabei. Fernsehbilder haben die drei, naja, fast jovial, scherzend und in nahezu warmem Umgang miteinander gezeigt. Sehen wir hier den Bedeutungsverlust des Westens live und in Farbe?
Naja, es ist erstmal, um es mit den Worten des chinesischen Präsidenten zu sagen, der Versuch, die Hegemonie der Vereinigten Staaten in der Welt, die angebliche, zu beenden und zu einem Zeitalter des Friedens auch zu kommen. Wenn ich mir aber die Staatspräsidenten dort anschaue, die dort waren, dann sind das Staatspräsidenten allesamt aus autokratischen Staaten, zum Teil diktatorischen Staaten. Und dann gibt es eben einige, die dort zu diesem Shanghai-Kooperationsrat sich zugehörig fühlen, die insgesamt eine gewisse Schaukelpolitik machen. Überrascht war ich durch die Teilnahme von Modi aus Indien, weil Indien ja kein besonders gutes Verhältnis auch mit China hat. Ein indischer Präsident war ja auch viele Jahre nicht in China. China unterstützt ja auch den Feind Indiens, nämlich Pakistan, zu einem großen Maße. Zwischen Indien und China gibt es Grenzkonflikte, die letztlich auch vor ein paar Jahren zu Schießereien und Toten geführt haben zwischen Sicherheitskräften beider Seiten. Also das ist nicht so, dass Modi nun vollends ins Lager der Chinesen gewandert ist. Es gibt unterschiedlichste Motive, glaube ich, und das wäre interessant, aber das ist nicht mein Expertisebereich, die unterschiedlichen Motive alle mal auseinander zu dröseln. Da werden jetzt sicher Diplomaten auch dabei sein in der Auswertung dieses sogenannten Gipfels.
Trotzdem muss man ja den Fakten ins Auge sehen und auch nochmal auf eine Militärparade, die nach diesem Treffen in Tianjin in Peking abgehalten wurde, sich das anschauen. Und vielleicht bedarf es da auch nochmal einer Einordnung. Das war eine Militärparade, bei der das Ende des Zweiten Weltkrieges begangen wird und von den Siegermächten in Anführungszeichen war nur Wladimir Putin anwesend und aus der EU lediglich der slowakische Präsident Fico und dann aus einem zumindest offiziell mit der EU verpartnerten Land auch noch der serbische Präsident Vucic. Was haben wir davon zu halten?
Naja, es war eine Militärparade zur Beendigung des Krieges im Pazifik, der ja bekanntlich durch den Einsatz von zwei Atombomben auf Japan beendet worden ist. Von den Siegermächten war tatsächlich nur Putin anwesend. China gehörte nicht dazu, zu den Siegermächten, jedenfalls nicht das kommunistische China, sondern das China Chiang Kai-sheks, die ja dann auf die Insel Taiwan gedrängt worden sind und dort ein demokratisches Land aufgebaut haben, allerdings auch erst nach vielen Jahren. Das ist auch nicht so, dass von heute auf morgen passiert ist, will ich damit sagen. Und alle anderen, die westlichen Staaten, waren alle nicht vertreten, insbesondere nicht die aus dem pazifischen Raum. Gut, wir haben natürlich in Europa auch einige, die Schaukelpolitik betreiben. Und das ist leider der slowakische Präsident, der bei beiden Anlässen dabei war, bei der Konferenz und bei der Militärparade. Genauso wie der serbische Präsident auch bei beiden Anlässen da war. Erdogan, der ein NATO-Land repräsentiert, war nur zur Konferenz da. Ich habe ihn da bei den Bildern zu der Militärparade nicht gesehen. Auf der Militärparade hat man natürlich den chinesischen Präsidenten gesehen, aber eben auch rechts und links von ihm Putin und Kim. Was für eine Achse. Russland, China und Nordkorea. Russland und China haben die nordkoreanische Politik nie mitgetragen und haben insbesondere auch die Sanktionen, die gegen Nordkorea wegen seines Atomprogramms, aber nicht nur, aufgestellt worden sind, nicht nur mitgetragen, sondern auch mit initiiert. Und jetzt stehen sie zu dritt da und sprechen über das Ende der Hegemonie durch USA und sie sprechen von Frieden. Und derjenige, der als Kriegsverbrecher gerade einen mörderischen Krieg führt in der Ukraine, der kommt einfach so davon. Das ist schon unbegreiflich.
Also schlägt wahrscheinlich in die gleiche Kerbe, aber ich würde im Kontext dessen auch noch gerne ein Zitat des ehemaligen Ministerpräsidenten und zeitweise auch Präsidentenvertreters von Putin, Dmitri Medvedev, ansprechen. Neben der Rolle Putins, die ja in der medialen Darstellung aktuell immer zumindest eher diplomatisch wirkt, scheint ja seit geraumer Zeit Medvedevs Aufgabe zu sein, anzustacheln und zu pöbeln. Und da ist mir ein besonders martialisches Zitat aufgefallen, das sich gegen den französischen Präsidenten Macron und unseren Bundeskanzler Merz richtet. Sinngemäß hat nämlich Medvedev getwittert, dass Frankreich und Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg lernen müssten. Ansonsten müsse man Herrn Merz und Herrn Macron womöglich wie damals an den Zähnen identifizieren. Was genau soll das denn bedeuten?
Naja, das ist eine Anspielung auf den Atomwaffeneinsatz durch die Amerikaner auf Japan. Gut, die Rolle Medvedevs haben wir häufig besprochen im Podcast. Er ist ja auch heute Vertreter von Putin im Nationalen Sicherheitsrat. Das ist also nicht kein Nobody. Das ist ein wichtiger Politiker in diesem Land. Wie viel Einfluss er innerhalb der Administration hat, da kann man drüber rätseln. Aber er ist schon derjenige, der immer die Rolle des Pöblers übernommen hat und die Rolle des Drohers. Und die Drohungen mit Nuklearwaffeneinsatz gegen Deutschland, gegen Frankreich, gegen Großbritannien, aber auch andere Länder Europas, die kommen ja nicht zum ersten Mal, sondern die kommen permanent und immer wieder und insbesondere aus dieser Richtung.
Ich meine, bei all dieser Scharfmacherei und dem Drohgehabe wirkt es natürlich fast ein bisschen grotesk, jetzt auch noch darüber zu sprechen, aber gleichzeitig wird ja auch über Friedenspläne immer noch gesprochen und da dann natürlich auch über das große Wort der Sicherheitsgarantien. Die werden eine Rolle spielen, das wird von der Ukraine natürlich und ihren Unterstützerinnen immer wieder betont. Ursula von der Leyen hat vergangene Woche der Financial Times gesagt, die EU arbeite an konkreten Plänen für die Entsendung multinationaler Truppen in die Ukraine. Das sei Teil von Sicherheitsgarantien nach einem Ende des Konflikts und werde von den USA unterstützt. Das fand jetzt Bundesverteidigungsminister Pistorius, so habe ich es zumindest wahrgenommen, ziemlich kritikwürdig, dass sich die EU-Kommissionspräsidentin da so weit aus dem Fenster lehnt. Hat da Pistorius recht oder ist das eigentlich ein guter diplomatischer Schritt von Frau von der Leyen gewesen?
Also man muss zunächst, glaube ich, eins sagen, der Eindruck, dass die EU an konkreten Plänen arbeitet. Das hat sie nicht gesagt. Den Eindruck hat sie mit Sicherheit auch nicht vermitteln wollen. Tatsache ist ja, dass einzelne Mitgliedstaaten in einer Koalition der Willigen daran arbeiten. Aber ich denke schon, dass Minister Pistorius da recht hat. Insbesondere, weil auch bei der Kommissionspräsidentin da keine Kompetenz ist, wie sie ausgedrückt hat, und keine Zuständigkeit auch da ist. Ähnlich hat sich im Übrigen auch der Kanzler geäußert und hat darüber hinaus gesagt, dass ein solcher Schritt einer Friedenstruppe ja nur dann zum Tragen käme, wenn es tatsächlich einen Waffenstillstand gäbe oder eine tragfähige Friedenslösung. Und über diese grundlegende Annahme, die der Kanzler da formuliert hat, also nur bei einem Waffenstillstand, nur bei einem Friedensvertrag, da müssen noch viele andere Annahmen getroffen werden, damit man heute schon irgendwelche Planungen, Planungsüberlegungen anstellen kann, die dann am Ende zu einer Gestellung einer Friedenstruppe und einen deutschen Anteil daran führen könnten.
Das heißt, von einem wie auch immer gearteten Friedensplan, von Waffenstillständen oder Ähnlichem, hängt es dann auch ab, wie man das Ganze durchdekliniert, ja? Also wie eine Sicherheitsgarantie aussieht. Ob das beobachtend ist, ob das Verwalter einer neutralen Zone ist, ob das vielleicht sogar robust ist, zur Abschreckung einer Seite. Lässt sich da irgendwas schon sagen oder sind das so die Möglichkeiten, die man hat und man muss halt darauf reagieren? Gibt es Planungen vielleicht für alle drei, dass man sozusagen dreigleisig fährt, diese verschiedenen Optionen durchzuspielen, oder ist es dafür noch zu früh?
Also das, was Sie gerade genannt haben, das ist ja der Zweck einer solchen Operation. Und auf diesen Zweck muss man sich ja erstmal verständigen. Und da gehören erstmal die dann früheren Kriegsparteien dazu, welchen Zweck eine solche Truppe haben kann. Und das kann man natürlich heute noch nicht wissen. Deshalb muss man da mit Szenarien arbeiten. Und das geht weiter, wenn man sich über den Auftrag dann auch Gedanken macht. Welchen Auftrag soll die Truppe denn haben? Seeraumüberwachung, Luftraumüberwachung und Überwachung am Boden beispielsweise. Man muss sich Gedanken machen, und das kann man auch nur annehmen, wer ein solches Mandat geben könnte. Ist es die OSZE für eine Beobachtermission? Sind es die Vereinten Nationen? Sind es die beiden Kriegsparteien, die eine solche Truppe einladen? Ist es eine Kriegspartei, die Ukraine, die einlädt zu einem solchen Militäreinsatz? Und wenn das alles feststeht, auch feststeht, was die Truppe darf und nicht darf, dann kann man sich darüber unterhalten, welche Fähigkeiten benötigt werden. Und als letzten Schritt kann man dann verschiedene Länder identifizieren, die diese Fähigkeiten haben und die dann auch bereit wären, diese Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Nun ist es natürlich so, dass in einer Lage, wo sie so viele Annahmen haben oder treffen müssen, dass sie aber dennoch haben wollen, dass sie ein solches Mittel quasi im Werkzeugkasten haben, einer Friedenstruppe, wenn es denn erforderlich ist und wenn nur dadurch der Frieden sichergestellt werden kann, dann müssen sie heute anfangen, damit Planungsüberlegungen zu machen. Aber das ist so komplex, so kompliziert, dass man das tatsächlich im Detail nicht in der Öffentlichkeit erörtern sollte, so wie Pistorius das gesagt hat, auch keine Hinweise darauf geben, wie konkret das ist. Es gibt keine konkreten Planungen, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern es gibt Planungen, die auf verschiedenen Szenarien aufgebaut sind, die unter Annahme bestimmter Tatbestände getroffen werden. Und wenn das alles nicht eintritt, wenn das Szenario nicht gewählt wird, wenn die Tatbestände nicht eintreten, die man angenommen hat, dann wird es da auch nichts. Und insgesamt wird aus der Idee einer Friedenstruppe nichts werden, wenn nicht vorher ein Waffenstillstand oder ein tragfähiger Friedensvertrag dann tatsächlich geschlossen worden ist, der dann Elemente dieser Werkzeuge aus diesem Werkzeugkasten enthalten wird.
Aber um im Bild zu bleiben, lassen sich Wünsche, Tendenzen ausmachen, vielleicht innerhalb der Bundeswehr, innerhalb anderer Streitkräfte, anderer europäischer Staaten, was für ein Werkzeug man denn am liebsten sein möchte. Möchte man lieber ein Hammer oder lieber eine Zange sein, also oder ein Isolierband, wenn wir in dem Bild bleiben?
Ja gut, jetzt gehen wir dann schon in die Wertung der verschiedenen Optionen mit rein. Und da würde man jetzt eine Diskussion eröffnen. Sicher, ich mach kein Geheimnis daraus, dass das schon eine Truppe sein müsste, gleich welchen Zwecks, die so robust ist, dass sie sich selbst wehren kann, eine Truppe sein muss, die auch Durchhaltefähigkeit über einen längeren Zeitpunkt beweisen kann. Eine Truppe, die einen entsprechenden Schutz gegen Bedrohungen aus der Luft auch mit sich führt und dergleichen mehr. Also es ist nicht getan mit einer Beobachtertruppe. Das haben wir ja bei Minsk und den Jahren danach erlebt. Das haben wir erlebt auf dem Balkan in Bosnien-Herzegowina. Wir haben das erlebt bei KFOR. Für diese Art von Konflikten und Kriegen, insbesondere wie er jetzt geführt wird in der Ukraine, sind reine Beobachtermissionen nicht zielführend.
Es bleibt zu hoffen, dass wir darüber, Sie und Herr Deisinger oder vielleicht auch wir, ab und zu mal noch vielleicht etwas konkreter werden diskutieren dürften. Wir wären damit am Ende dieser Folge, Herr Bühler. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise, Feedback, Fragen, Lob oder Kritik haben, teilen Sie das gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Die nächste Folge dann voraussichtlich am kommenden Dienstag, den 9. September. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Ja, auf Wiederhören, Herr Erl. Vielen Dank.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Und jetzt noch ein Hörtipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Ukraine-Krieg ist eines der großen Themen unserer Zeit. Einmal in der Woche ordnen wir das alles hier mit Ex-General Erhard Bühler ein. Wenn Sie auch dazwischen up-to-date bleiben wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen Podcast Putins Krieg. Jeden Tag gibt es da Interviews und Beiträge zu den aktuellsten Entwicklungen. Meist sind die Audios 3 bis 5 Minuten lang. Man kann das Ganze also auch ganz gut zwischendurch hören. Den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek, wie Sie es gewohnt sind, oder überall da, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Den Link finden Sie zudem in den Shownotes.